Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Geschwister, also ich liebe ja diese Geschichte von Jesus und der Ehebrecherin. Ich finde sie so faszinierend, dass ich sie Jahr für Jahr im Konfi-Unterricht behandle. Bist schon vorgewarnt jetzt. Was ist wohl der Grund, warum die Geschichte auf mich selbst und auf viele andere so stark wirkt? Hier könnte man natürlich einiges nennen, aber ich gebe euch nun eine Begründung, die ihr vielleicht unpassend findet, unangemessen für einen biblischen Text. Sex and Crime. Sex and Crime. Ja, es geht in unserer Geschichte unter anderem um diese beiden Dinge, die wir ja auch von Krimis her kennen. Zwei Dinge, welche die meisten Menschen in ihren Bann ziehen, und zwar ganz einfach deshalb, weil sie Menschen sind. Und weil sowohl das Erotische wie das Brutale uns gleichzeitig anzieht und abstößt. Sex and Crime also. Sex, weil diese Frau, Zitat, beim Ehebruch ergriffen worden war, auf frischer Tat, in flagranti, in ihrem Liebesnest. Und Crime, weil das Todesurteil, das diese Frau nun erwartet, zwar in juristischer Hinsicht korrekt ist, nach damaligem Recht, aber die Art und Weise, wie es vollzogen wird, ganz einfach von entsetzlicher Grausamkeit ist. Nach einer Steinigung bleibt ein übel verunstalteter Kadaver aus Fleisch und Knochen und Hirnmasse auf dem blutigen Sand liegen. Und es ist für den Verurteilten ein langsamer, qualvoller Tod, bis ein finaler Steinschlag am Kopf ihn endlich von seinen Qualen erlöst. Nein, ich gebe zu, es ist nicht schön, an einem Sonntagmorgen über solche unappetitlichen Dinge zu sprechen. Aber ich finde, es wäre falsch und verlogen, wenn wir jetzt so tun würden, als ginge es hier und heute nur um Theologie und christliche Lehre. Nein, es geht hier zuallererst um Leben und Tod. Und das weiß die vor Angst schlotternde Ehebrecherin. Das weiß auch die ehrenwerte Gesellschaft der anwesenden Pharisäer und Schriftgelehrten. Übrigens lauter Männer. Und das weiß Jesus. Und Jesus möchte diese Frau retten. Fragt sich nur wie. Vers 6 sagt uns ja klipp und klar, dass es jenen Männern nicht allein darum geht, die Frau ins Jenseits zu befördern, sondern auch Jesus zu versuchen, beziehungsweise Beweise zu sammeln, um ihn hernach zu verklagen. Jesus befindet sich also in einer brandgefährlichen Zwickmühle. Gibt er den Herrschaften recht, wird die Frau mit seiner Zustimmung hingerichtet. Widerspricht aber ihren Richtern, stellt er sich außerhalb des jüdischen Gesetzes und wird damit zum Irrlehrer und Ketzer. Ja, Und nun, in dieser Situation tut Jesus etwas, was unserer Geschichte einen zusätzlichen Kick, eine zusätzliche Faszination gibt. Er bückt sich nieder und schreibt mit seinem Finger in den Sand. Schweigend und konzentriert, so als wäre er völlig allein, fast wie ein Kind, das gedankenverloren am Strand spielt und in den Sand malt. Eine ganz unschuldige, harmlose Szene. Ja, und wir alle hier, denke ich, wüssten halt allzu gerne, was Jesus da schreibt. Was Jesus sich in diesem Augenblick überlegt. Versucht er einfach nur Zeit zu schinden? Überlegt er sich einen Plan, um aus dieser Nummer rauszukommen? Vermutlich betet Jesus zu seinem himmlischen Vater. Erwartet von ihm den erlösenden Satz, der den gordischen Knoten lösen wird. Nochmal, vergessen wir das nicht. Es geht hier um Leben und Tod. Und ein einziges Wort, ein einziges falsches Wort kann in dieser hochexplosiven Situation dazu führen, dass der erste Steinbrocken durch die Luft fliegt und den zitternden Leib der Frau trifft. Und damit, mit diesem ersten Stein, wäre dann der Bann gebrochen und ein Steinhagel würde sich über ihr entladen. Wir wissen nicht, wie lange Jesus in den Sand gekritzelt hat. Wie lange das atemlose Schweigen aller anhielt. Aber irgendwann richtet sich der kniende Jesus wieder auf, blickt der Männerrunde fest in die Augen und spricht einen Satz, der seitdem millionenfach zitiert wurde. Es ist wahrscheinlich einer der Sätze, die in unserer Gesellschaft draußen am meisten zitiert wird. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Nur zur Erläuterung für uns, die wir nicht so, ja, so diese Praxis kennen der Steinigung, Gott sei Dank. Bei einer Steinigung durfte immer der Älteste, der Würdigste unter den Anwesenden den ersten Stein werfen und damit die Hinrichtung quasi feierlich eröffnen. Senioritätsprinzip heißt es bei der Lufthansa. Die Ältesten zuerst. Was Jesus da nun macht, was er da sagt, ist menschlich gesprochen hochriskant. Denn es hätte ja ohne weiteres passieren können, dass einer der hochwürdigen Herren sich selbstbewusst in die Brust wirft und laut verkündet, also ich bin ein Zadik, ich will sagen ein Gerechter, ein gottesfürchtiger Jude ohne Falsch. Ja, und mir obliegt es nun, diese Hure ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Aber Gott sei wirklich Dank, das passiert eben nicht. Irgendwie trifft Jesus mit seinem Wort den Nerv dieser Männer, ihre Achillesferse, ihren wunden Punkt. Nein. Keiner von ihnen ist ohne Sünde, das wissen sie nur zu genau. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Sünde dieser Männer just auf sexuellem Gebiet liegt. Und das macht diese Herrschaften so verletzlich, das macht sie so angreifbar in diesem Augenblick. Andere Möglichkeit: Ihre Sünde hat zu tun mit einem Detail, über das wir hier bisher noch gar nicht gesprochen haben. Jedes Mal, wenn ich diese Geschichte meinen Konfirmanden präsentiere, frage ich sie mit unschuldigem Dackelblick, wer denn in dieser Geschichte fehlt? Und dann kommen so verschiedene Antworten, die viel zu fromm sind. Ja, und dann freue ich mich diebisch, wenn es eine Konfirmandin ist, welche die Antwort herausfindet. Es fehlt der Liebhaber jener Ehebrecherin. Den müssten Sie doch jetzt eigentlich auch steinigen. Der ist doch mindestens genauso schuldig wie die Frau. Ja, wo ist er denn? Unser Übeltäter, wo ist er denn? Nachdem es in unserem Text ja heißt, ist immer wichtig, die Bibel genau zu lesen, indem es ja da heißt, die Frau sei auf frischer Tat ertappt worden, müssten Sie den Knaben doch zumindest gesehen haben. Besser noch, geschnappt. Ja, und wie ging es dann weiter? Ja, dann haben Sie den laufen lassen. Vielleicht, weil er einer von Ihnen war. Einer angesehenen jüdischen Familie angehörte, sozusagen aus gutem Hause. So einen bringt man doch nicht vor Gericht. Na, sehr wohl, aber die kleine Nutte. Die ist doch an allem schuld. Männliche Logik. Männliche Verteidigungsstrategie. Zugegeben, das ist jetzt alles reine Spekulation. Aber fragen muss man doch dürfen. Nach dem Verbleib des anderen Ehebrechers. Ehebruch geht halt nur zu zweit. Dass der Evangelist Johannes diesen anderen nicht erwähnt, das ist beredtes Schweigen. Das spricht Bände. Merke, und ich habe das schon öfters gesagt, in der Bibel muss man auch zwischen den Zeilen lesen. Da steht auch einiges drin. Liebe Geschwister, ich bin absolut davon überzeugt, dass Jesus diese ganze Verlogenheit durchschaut hat. Und dass er mit seinem gleichzeitig schlichten wie genialen Satz die Wahrheit dieses Moments getroffen hat. Jetzt für was? Für die Franzosen. Herr Wassermann, vous parlez français, n'est-ce pas? Die Franzosen sagen, c'est seulement, du auch, c'est seulement la vérité qui blesse. Es ist allein die Wahrheit, die Menschen verletzt bzw. trifft. Und das wissen wir aus eigener Erfahrung. Wenn Menschen über uns die Wahrheit sagen, dann geht es durch Mark und Bein. Wenn die nur so allgemein sagen, mein du Depp oder so, dann macht es keinen weiteren Eindruck. Aber wenn sie uns das vorhalten, was wirklich unser Problem ist, dann haben wir ein Problem. Ja, es ist allein die Wahrheit, die verletzt, die trifft. Und all die hier Getroffenen ziehen jetzt nach und nach Leine. Sie, herrliche Szene, ich würde das gern verfilmen. Sie verlassen nachdenklich schweigend den Richtplatz. Ohne Kommentar, ohne Gruß. Nach und nach. Bis nur noch zwei Personen übrig bleiben. Jesus und die Frau. Und die beiden kurzen Fragesätze, die Jesus dann an sie, an die Ehebrecherin richtet, die sind so hintersinnig, die allein würden schon für eine Predigt reichen. Wo sind Sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Klammer auf, ist doch merkwürdig. Ja, und die Frau, dem Tode entronnen, atemlos, niemand, Herr. Und so, als wäre Jesus vom Urteil jener Männer abhängig, verkündet er ihr, so verdamme ich dich auch nicht. Ich erinnere mich bis heute daran, wie vor vielen Jahrzehnten, da war ich ja schon mal in der Gemeinde, ein Jugendleiter hier aus Paul Gerhardt diese Geschichte nacherzählt hat. Unten im Gemeindehaus, Jugendkeller. Sehr packend, sehr einfühlsam. Ich sage jetzt nicht den Namen, weil den kennen einige. Ist ja wurscht. Nur ganz am Ende ist diesem Jugendleiter ein Fehler unterlaufen. Und diesen Fehler möchte ich heute nicht begehen. Der Jugendleiter vergaß nämlich den allerletzten Satz Jesu. Und auch der ist wichtig. Auch der steht für Jesus und für seine Botschaft. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Ja, Jesus wollte diese Frau retten. Ja, Jesus hat diese Frau gerettet. Und ja, Jesus hat diese Frau nicht verdammt, sondern ihr vergeben. Das andere ist aber auch klar und wollen wir nicht unter den Teppich kehren. Jesus nennt die Sünde beim Namen. Und Ehebruch ist für ihn Sünde. Und wer die Evangelien kennt, der weiß, dass Jesus die Ehe mehr in Ehren gehalten hat als die Pharisäer und Schriftgelehrten seiner Zeit. Und das soll auch jene Frau wissen. Und das sollen wir alle hier wissen und hören. Das gehört dazu. Zu dieser fantastischen Geschichte. Der Herr segne sein Wort an uns allen. Amen.